Ihr Lieben, wie stellt ihr euch Gott eigentlich vor? Wie sieht er aus? Oder wie sieht vielleicht sie aus? Vielleicht ist Gott ja auch nicht nur ein Mann, sondern auch eine Frau. Wen hast du vor Augen, wenn du von Gott sprichst oder vielleicht sogar mit Gott sprichst, also mit ihm betest? Die Menschen machen sich seit jeher Bilder von Gott oder von ihren Göttern in anderen Kulturen. Und im Museum sind zahlreiche Skulpturen und Bilder von Göttern aus diversen Kulturen auch ausgestellt. Also man kann sie sich betrachten. Und auch das Christentum hat es nicht wirklich durchgehalten, keine Bilder von Gott zu machen. Und ein sehr bekanntes Fresko ziert die Decke der Sixtinischen Kapelle in Rom, habe ich mal mitgebracht. Es ist eine Schöpfung von Michelangelo und es zeigt den Menschen und Gott bei der Schöpfung. Gott und Adam berühren sich ganz leicht im kleinen Fingerzeig. Obwohl als alter Mann gestaltet, sieht Gott kraftvoll aus, er hat viele Muskeln. Mit lockigen Haaren ist er zwar grau, aber lockig und mit vollem Bart. Und er hat eine markante Nase. Und auch wenn man ihn nicht von vorne sieht, erahnt man doch seine ausdrucksvollen Augen. Stellst du dir Gott so vor? Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir in der Schule, im Religionsunterricht, einmal Gott malen sollten. Und für die meisten meiner Klassenkameraden war das ein eher leichtes Unterfangen. Sie malten einen alten Mann, meist mit langem weißem Bart, mit einem langen Gewand oder einer Tunika. Und der saß dann da auf irgendwie einem Thron oder stand da. Und für mich war das nicht so leicht wie für meine Klassenkameraden. Ein Bild von Gott zu malen, ist doch eigentlich verboten. Und gerade meine Religionslehrerin hätte das doch wissen sollen, dass man Gott nicht malen soll und mir diese Aufgabe gar nicht stellen. Was sollte ich also malen? Was sollte ich damals malen? Ich hatte eine Lösung für mich gefunden. Ich habe nämlich Tiere und Pflanzen gemalt, also die Schöpfung, Gottes Schöpfung. Und inmitten seiner Schöpfung habe ich einen Sessel gemalt mit der Rückseite. Man konnte nur die Rückseite des Sessels sehen. Und auf diesem Sessel sitzt nun Gott. Und weil man nicht die Vorderseite sieht, kann man auch Gott nicht sehen. Man hat nur die Rückseite gesehen. Für mich war das in diesem Konflikt die Lösung. Das Bild, was ich dann abgeben konnte, ohne Gott wirklich malen zu müssen. Aber es zeigt auch dieser Konflikt, dass wir Menschen grundsätzlich dazu neigen, uns ein Bild zu machen von Gott. Und gleichzeitig sollen wir eigentlich kein Bild machen. Weil Gott uns in seinen Geboten mitteilt, dass wir das nicht machen dürfen. Und auch das Volk Israel wollte unbedingt einen Gott haben, den sie sehen können. Sie hatten den Drang danach, etwas Sichtbares, etwas Greifbares vor sich zu haben. Warum wollten sie etwas derartiges haben? Es wäre so einfacher, wenn man jemanden hätte, der einem gegenübersteht. Es fällt doch leichter, mit Gott zu sprechen und ihn anzubeten, wenn er direkt vor einem wäre, von Angesicht zu Angesicht. Man müsste dann nicht mehr in die Ferne reden oder die Wand anreden, wenn man im Zimmer ist. Man müsste nicht mehr in den Himmel schreien, weil Gott vor einem wäre. Er wäre sichtbar. Und deshalb bauten sich Menschen seit jeher Statuen, Skulpturen und pinselten irgendwelche Bilder von ihren Göttern oder von Gott. Wie man auch in der Geschichte der Israeliten sieht, haben sie sich eine Skulptur gebaut, einen Götzen, den sie anbeten konnten, weil dieser viel unmittelbarer war. Er war direkter, weil er einfach erkennbar war. Die Erzählung vom goldenen Kalb ist den meisten Menschen bekannt. Mose, der Führer des Volkes, hat die Statue danach zerstört. Gott ist vom Volk der Israeliten so sehr enttäuscht gewesen, dass er zwar seine Zusage einhält, dass sie in das versprochene Land einziehen dürfen, aber, jetzt kommt nämlich das große aber Gott wird nicht mehr dabei sein. Stattdessen will er einen Engel schicken, als Stellvertreter, der das Volk nun führt. Gott hat sich abgewandt. Für Mose und das Volk ist das eine bittere Niederlage, ein bitterer Schlag. Gott wird nicht dabei sein. Er hat uns abgesagt. Und in seiner Frustration sagte Mose zu Gott, du hast doch mich und dieses Volk erwählt. Aber woran sollen die anderen Völker das denn erkennen, wenn du nicht mit uns bist? Woran sehen sie, dass wir einen starken und mächtigen Gott haben, wenn du nicht vorangehst? Gott lässt sich darauf ein, er wird doch mitgehen, weil Mose ihn darum gebeten hat. Aber für Mose ist das noch nicht genug. Plötzlich will er mehr. Er möchte die Herrlichkeit Gottes sehen. Er möchte Gott richtig anschauen. Und ich lese mal den Text aus 2. Mose 33, die Verse 17 bis 23 vor. Gott spricht zu Mose, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, ich will vor dein Angesicht all meine Güte vorüberziehen lassen. Ich will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir. Da sollst du auf den Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Mose will Gott sehen. Für mich stellt sich die Frage, warum? Warum will er das unbedingt? Er hat doch im Vorfeld das erreicht, was er erreichen wollte. Dass Gott mit ihm gehen wird, dass er mitziehen wird. Und der erste Grund mag vielleicht sein, dass noch ein bisschen so aus seiner depressiven Haltung, aus seiner depressiven Stimmung er herausspricht. Die Absage Gottes hat ihm so geschafft, dass er Gewissheit suchte. Er brauchte mehr als nur ein Wort. Er brauchte die Gewissheit, dass Gott mit ihm wirklich ist. Und Gott sollte es ihm zeigen. Daher die Bitte, seine Herrlichkeit zu sehen. Und der zweite Grund könnte aus der Unsicherheit stammen, wie reagiert eigentlich das Volk? Wie reagiert das Volk Israel auf die Worte? Wenn Mose nun zu den Israeliten sagen würde, dass Gott mitziehen wird und er hat sich gezeigt, hätte das wahrscheinlich eine enorme Wirkung. Es wäre eine größere Wirkung als nur Gott hat gesagt, er wird dabei sein. Ohne ein Zeichen wäre die Unsicherheit vielleicht geblieben. Daher die Bitte, seine Herrlichkeit zu sehen. Oft denke ich darüber nach, dass die ganze Exodus-Erzählung, also der Auszug aus Ägypten und die Reise durch die Wüste, bis hin zur Grenze zum verheißenen Land auch meine Geschichte ist. Die Verhaltensmuster, die dort beschrieben werden, lege ich auch an den Tag. Die Darstellung sind wie eine Allegorie, wie ja in meinem Leben. Man kann es übertragen. Aber gleichzeitig sind die Geschichten auch Ratgeber und sie sind auch helfend. Und so wird Moses Geschichte zu meiner eigenen Geschichte und gibt mir auch Antwort. Wie ich am Anfang beschrieben habe, hat der Mensch den Drang dazu, Gott zu sehen. Und so kann man in vielen Psalmen und anderen Gebeten nachlesen, dass die Beter gerne Gott sehen wollen. Und auch ich habe schon häufig gebetet, Gott, ich will dich sehen. Ich will dich erkennen. Und wir singen auch in unseren Liedern, in unseren Kirchenliedern, singen wir, wir wollen dich hoch erhoben sehen, wir wollen dich sehen. Herr, erbarme, erbarme dich, lass uns deine Güte schauen. In dem Lied, großer Gott, wir loben dich. Oder Herr, öffne mir die Augen, Herr, öffne mir das Herz, ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht, ich will dich leuchtend sehen, erhoben und herrlich. Und indem ich das bete, werde ich eigentlich wie Mose, der zu Gott bittet. Weil ich doch auch die Sehnsucht habe wie Mose. Ich brauche Sicherheit, ich brauche Klarheit, ich brauche Stärkung. Ich habe dieses Bedürfnis nach Gewissheit. Und im Alltag geht oft vieles unter oder auch verloren. Und ebenso das Bewusstsein, dass Gott bei mir ist. Wenn man einfach in den Tag hineinlebt und ganz viele Dinge auf einen stoßen, wo ist dann Gott? Wo ist er, wenn ich ihn nicht sehen kann? Was macht er gerade in meinem Leben, wo gerade doch die Probleme auf mich hereinströmen? Wie greift er gerade in mein Leben ein? Ich will deine Herrlichkeit sehen in solchen Augenblicken. Damit ich weiß, wer du wirklich bist. Damit ich weiß, dass du bei mir bist. Und damit ich weiß, was du vorhast. Und damit ich weiß, was du auch von mir möchtest, was du willst. Und Gott geht auf Moses Forderung ein. Er sagt ja. Doch Gott legt noch ein paar Spielregeln dabei fest. Und ich nehme mal an, als Mose die Bitte aussprach, hatte er andere Vorstellungen, wie das Ganze ablaufen würde. Und so haben auch wir Menschen unsere Vorstellung, wie Gott sich zu zeigen hat. Wir würden gerne alles sehen, ungefiltert. Und gleichzeitig haben wir auch die Vorstellung, wie das passieren soll. Gott aber sagt, so nicht. Ich werde mich nicht so zeigen, wie du es gerne hättest, weil du das gar nicht aushalten würdest. Die Herrlichkeit Gottes würde kein Mensch ertragen. Wenn Gott sich sichtbar und übernatürlich offenbart, sich zeigt, dann wären wir damit überfordert. Ja, wir wären davon erschlagen, erdrückt. Im alten Orient hat man die Herrlichkeit Gottes mit purem Licht verglichen. Einen unvergleichbaren Schein und Glanz. Nehmen wir uns mal diese Beschreibung an und stellen uns vor, dieser Raum wird plötzlich überflutet mit reinem Licht. Als wäre die Sonne plötzlich hier drin. Was würde mit uns passieren? Wir werden geblendet von dem Licht und der Glanz und der Schein, diese ganze Wärme und Hitze, die würde uns eigentlich verbrennen. Wie Feuer würde uns das alles vorkommen. Dabei deckt Gottes Herrlichkeit alles auf in unserem Leben. Alles. Und in unserem Leben ist nicht alles herrlich. Man kann es wie Paul Gerhard mit dem Schmelzen von Wachs in der Hitze des Feuers oder mit dem Schmelzen des Schnees in der Frühjahrssonne vergleichen. Gottes Herrlichkeit ist genauso wenig harmlos wie eben die Hitze des Feuers für das Wachs und für den Schnee und die Sonne für uns. Direktes Sonnenlicht tut uns nicht gut. Vor allem nicht, wenn man direkt in der Sonne steht. Und alles vergeht dann. Der Schnee vergeht, das Wachs vergeht, wir Menschen vergehen. So ist das mit Gottes Herrlichkeit, wenn sie uns direkt, ungefiltert begegnet. Sie deckt alles auf, was in unserem Leben nicht herrlich ist. Wir entsprechen nicht dem Bild, zu dem Gott uns eigentlich mal geschaffen hat. Dann kommt nämlich die ganze Lieblosigkeit, der Egoismus, der Mangel an Gottvertrauen hervor. Es wird aufgedeckt. Und von dieser Last würden wir erdrückt, von seinem Schein geblendet, von dem Glanz verzerrt, wir würden sterben. Und Gott weiß das. Daher geht er zwar auf die Forderung Mose ein, aber unter seinen Spielregeln, damit er nicht stirbt, also damit Mose nicht stirbt. Gott stellt Mose in eine Felsspalte. Und während er über Mose hinübergeht oder hinüberzieht, hält er seine schützende Hand über ihn. Und danach kann er die Rückseite Gottes sehen. Wenn wir uns fragen, ob es so eine schützende Felskluft für die Begegnung mit Gott auch heute noch gibt, dann lautet die Antwort für uns heute, es ist der Glaube an Jesus Christus. Er ist Gottes Sohn. Und in ihm erfahren wir den Schutz und die Geborgenheit, die allein Gott geben kann. Jesus Christus ist sozusagen unser starker Fels um uns herum, durch den wir auch Gott und vor Gott bestehen können. Ohne ihn können wir vor Gott nicht bestehen. Wenn wir in die Gegenwart Gottes treten wollen, können wir das gar nicht ohne Jesus. Jesus ist unser Schutz, dass wir nicht sterben. Wir können also Gott anschauen. Wir können in seiner Herrlichkeit treten, jedoch nur mit einem Schutz. Also die direkte Konfrontation ist für uns erstmal nicht drin. So wie Mose Gott nicht ins Angesicht schauen durfte, werde ich das in dieser Welt auch nicht tun können. Auch wenn ich mich danach sehne. Auch wenn ich immer und immer wieder darum bitte und Gott dazu auffordere, dass er sich mir offenbart, dass ich von Angesicht zu Angesicht mit ihm sprechen kann. Es wäre für mich nicht gut. Einerseits ist das jetzt enttäuschend und andererseits verständlich. Aber der Text endet ja nicht so, dass Mose gar nichts sehen darf. Er darf ja was sehen. Er darf Gott hinterher schauen. Und so gibt der Text mir auch Antwort auf meine Frage, wo denn Gott ist? Wie merke ich, dass er bei mir ist? Woran fällt mir auf, dass Gott für mich ist? So wie Mose nur die Rückseite Gottes betrachten darf, so kann ich Gottes Herrlichkeit oft auch nur in der Rückschau betrachten bzw. erkennen. Und man hört auch immer wieder Berichte von Menschen, die ja aus ihrem Leben berichten und die haben zum Teil Leidenszeugnisse, Leidenszeiten durchlebt. Und dann sagen sie, am Ende habe ich doch erfahren, Gott war bei mir. Erst wenn ich zurückschaue, dann sehe ich doch, Gott war bei mir, er hat mich getröstet, er hat mich durch diesen Weg hindurchgetragen. Man hat sich vielleicht in dieser Zeit anders gefühlt. Man hat irgendwie vielleicht eine eingeschränkte Gegenwart Gottes gespürt. Und bei dem einen oder anderen, der fühlte sich vielleicht auch komplett verlassen von Gott. Aber dann ging ihnen irgendwann ein Licht auf. vielleicht durch eine Bibelstelle, vielleicht durch andere Menschen, aber es ging ein Licht auf und ihnen wurde bewusst, sie wurden darauf aufmerksam, was Gott gemacht hat. Im Nachhinein wurde es ihm bewusst. Gott war bei mir. Gott hat mir geholfen. Er hat mich geleitet durch diese Zeit. Warum wir oft erst im Rückblick die Dinge so sehen, liegt wohl an unserem eigenen Blick. Und wir machen uns doch Vorstellungen von Gott. Wir malen uns in unserem Kopf Bilder, wie Gott ist und wie er zu handeln hat. Und doch sind es diese Bilder vielleicht, die uns den Blick für das Angesicht auch immer wieder verstellen, Gottes Gesicht nicht gleich erkennen lassen. Weil wir eben so sind, weil wir uns Vorstellungen von Gott machen und dann merken wir im Nachhinein, Gott ist doch anders und jetzt habe ich ihn gesehen. Und so kommt es, dass es Situationen gibt, in denen Gottes Herrlichkeit an uns vorübergeht, ganz nah, uns vielleicht sogar berührt und wir erst in der Nachschau erkennen, dass wir gerade Gott begegnet sind. Eine weitere Perspektive eröffnet mir auch dieses Bild, dass man nur die Rückseite Gottes sieht. Wenn ich Gott nachlaufe und nur seinen Rücken sehe, dann geht er mir voran. Dann ist das, was Mose ja auch wollte. Gott soll vorangehen, er soll das Volk leiten. Mose hat ja nach der Absage Gottes dafür gebetet, führe uns doch weiter. Es soll kein Stellvertreter, kein Engel soll uns führen, allein du. Auch wenn der Weg durch die Wüste nicht einfach gewesen ist, so ist Gott dann vorangegangen, kein Engel. Und durch ihn konnte Mose und das Volk alle Hindernisse bewältigen. Und übertragen auf mein eigenes Leben schenkt es mir Hoffnung, weil ich weiß, Gott geht voran. Viele schwierige und vielleicht auch beängstigende Situationen warten wahrscheinlich noch auf mich. Bin erst 30, habe noch ein paar Jahre vor mir. Und da werden sicherlich noch viele Dinge auf mich zustehen, die ich katastrophal finden werde. Doch Gott geht mir voran und wird mich da dann auch hindurchführen. Und am Ende weiß ich, steht das verheißene Land. So wie bei den Israeliten. Sie stehen an der Grenze des verheißenen Landes. Liebe Gemeinde, ich fasse nochmal zusammen. Gott von Angesicht zu begegnen, ist dieser alte Traum der Menschheit. Wir malen uns Bilder. Wir schaffen uns da vielleicht auch manchmal ein Götzen. Wir sehnen uns halt nach diesem Angesicht, dem zugewandten Gesicht Gottes. Wir sehnen uns nach seinem Glanz und nach seinem Schein, nach seiner Herrlichkeit. Und wir bitten Gott darum. Wir singen es in Liedern. Wir beten das privat oder auch vielleicht hier in der großen Gruppe. Aber diese ungefilterte Herrlichkeit, sein Glanz und sein Schein, würden wir so nicht ertragen. Wir würden in unserer Unherrlichkeit sterben. Deswegen schützt Gott uns, wie er Mose schützte, als er ihn in eine Felsspalte setzte und über ihn hinüberzog. Und für uns ist dieser Schutz Jesus Christus. Weil nur mit Jesus Christus können wir vor Gottes Herrlichkeit auch wirklich bestehen. Und auch können wir in der Rückschau Gottes Herrlichkeit immer wieder betrachten. Das fällt uns vielleicht nicht immer gleich auf, weil wir befangen sind von unseren eigenen Vorstellungen über Gott und auch wie er handelt. Seid also aufmerksam in eurem Leben. Betrachtet eure Vergangenheit und sucht Gott darin. wo hat er an euch gehandelt? Und lasst euch auch von anderen Menschen aufzeigen, dass Gott gerade in deinem Leben auch wirkt. Und so können wir nämlich auch gewiss sein, dass Gott in diesem Augenblick bei uns ist.